Kapitel 9, Vers 1 bis 14. In unserer Gliederung ist das Punkt klein c. Christus ist dienstleistender hoher Priester in einem besseren Heiligtum. Also, vorher ging es um den besseren Bund, das war die Grundlage, da musste er vorher davon sprechen. Jetzt geht er zu dem eigentlichen Thema, wo er ja weiterhin will, zu dem besseren Heiligtum. Der hohe Priester dient an einem Ort, der erhabener ist als der andere Ort der irdischen Priester. Die irdischen Priester dienten in einem irdischen Heiligtum, im Zelt der Begegnung, später im Tempelheiligtum. Und der Herr Jesus dient in einem himmlischen Heiligtum. Die Verse 1, Römisch 1, Doppelpunkt. Heiligtum und Dienst des alten Bundes hatten Vorläufigkeitscharakter. Kapitel 9, Vers 1 bis 10. Möchte jemand bitte diese Verse lesen? 9, 1 bis 10. Danke. Also das Heiligtum und der Dienst des alten Bundes hatten Vorläufigkeitscharakter. Also nicht, das ist nicht was Endgültiges gewesen. Das erste Zelt, das Zelt der Begegnungen, hatte gewisse Verordnungen dieses Dienstes, der aufgetragen war. Und das Heiligtum, ein weltliches Heiligtum, das ist ein interessanter Ausdruck hier. Der griechische Ausdruck heißt hier ein weltliches Heiligtum. Also ein Heiligtum, das mit der diesseitigen Welt, in dieser diesseitigen Welt steht und mit dieser diesseitigen Welt zu tun hat. Es bestand aus zwei Teilen. Es war einerseits der Vorhof, andererseits das Heiligtum. Andererseits im Heiligtum wiederum das Allerheiligste. Also wir müssen so sagen, es waren drei Teile und das Heiligtum selber bestand aus zwei Teilen, oder? Der Vorhof zählt ja nicht zum Heiligtum als solches. Der Vorhof ist eben der Vorhof. Aber das Heiligtum, also in der Mitte oder in der, ja, in dieses rechteckige Innere, dieses Heiligtum war zweigeteilt und getrennt durch diesen Vorhang mit den vier Säulen. Und im Allerheiligsten stand dann die Bundeslade. Und knapp vor dem Vorhang stand der Rauchopferaltar im Heiligtum. Und im Heiligtum vorne stand dann auch links der Leuchter, rechts der Schaubrottisch. Über diese Dinge will der Schreiber hier jetzt nicht im Einzelnen reden, aber wir spüren, dass er einiges gerne sagen könnte. Ja. Also da gibt es viel zu sagen, sagt er. Also das heißt, das ist nicht von ungefähr. Diese Dinge haben alle ihre Bedeutung und haben auch neutestamentlichen Bedeutung. Also man kann daraus neutestamentliche, wie soll ich sagen, mit neutestamentlichen Augen zurückschauen und viel Schönes daran erkennen. Und das haben auch viele getan, viele Ausleger, und haben uns erquickt, indem sie uns gezeigt haben, dass die Stiftshütte wirklich ein Schattenbild von dem Wahrhaftigen ist und von Jesus Christus spricht. Der Leuchter spricht von Christus, der Schaubrottisch spricht von Christus, der Rauchopferaltar spricht von Christus. Und davon ist aber jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Vers 2, es wurde ein Zelt hergerichtet, das erste. Damit meint er jetzt diesen vorderen Teil, das Heiligtum, wo also der Leuchter steht und wo der Tisch und mit den Schaubroten steht. Der wird genannt das Heilige oder Heiligtum, sagen wir. Und nach dem zweiten Vorhang ein Zelt, das Heiligste oder das Heilige der Heiligen, das Allerheiligste, sagen wir, genannt wird. Und da steht, und Vers 4, das Allerheiligste, da heißt es, das den goldenen Räuchergegenstand hatte oder Räucheraltar hatte. Ja, das den goldenen Räucheraltar hatte. Da haben jetzt sich manche gedacht, Moment mal, das stimmt aber jetzt nicht. Jetzt hat er sich aber getäuscht, der Schreiber, der Räucheraltar, der steht nicht im Allerheiligsten, vorne, nicht hinten. Ja. Er steht vor dem Vorhang, nicht hinter dem Vorhang. Nun, er hat es ja nicht gesagt. Er sagt nicht, dass er in dem Allerheiligsten steht, sondern das heißt, das Allerheiligste, das den goldenen Räucheraltar hatte. Nicht, das ihn beinhaltet oder so, das ihn hatte. Das heißt, der Räucheraltar hatte etwas ganz, ganz Besonderes und viel zu tun mit dem innersten Allerheiligen, mit der Bundeslade. Er gehörte sozusagen zum Allerheiligsten, obwohl er noch vor dem Vorhang stand. Er gehörte schon zum Allerheiligsten dazu, thematisch, inhaltlich, aber lokal stand er noch vor dem Vorhang. Denn der Schreiber, wir dürfen nicht meinen, dass der Schreiber dermaßen eine Unkenntnis hätte von dem Alten Testament. Wir haben gemerkt, dass er das Alte Testament sehr gut kennt. Und wenn ich die Stelle finde, dann kann ich es noch zeigen. Im Alten Testament gibt es nämlich auch diesen Ausdruck. Moment, ich habe das irgendwo notiert. Im Alten Testament gibt es so eine Stelle, die sagt, die genau diesen Ausdruck verwendet, das Allerheiligste hat den Räucheraltar. Warte mal. Ja, es gibt eine Stelle hier in 2. Mose 30, Vers 1. Da heißt es, und du sollst einen Altar machen zum Räuchern und stelle ihn dem Vorhang gegenüber, der vor der Lade des Zeugnisses ist. Das ist sehr interessant ausgedrückt, oder? Also nochmal, 2. Mose 30, Vers 1, und dann springen wir zu Vers 6. Also wir können den ganzen Abschnitt auch lesen. 2. Mose 30, Vers 1 und 6. Da heißt es, du sollst einen Altar machen zum Räuchern des Räucherwerks. Von Akazienholz sollst du ihn machen, eine Elle seine Länge, eine Elle seine Breite und so weiter. Vers 3, überziehe ihn mit reinem Golde. Vers 4, mache ihm zwei Ringe. Vers 5, und mache die Stangen von Akazienholz und überziehe sie mit Gold. Und stelle ihn, den Altar, den Räucheraltar, und stelle ihn dem Vorhang gegenüber, der vor der Lade des Zeugnisses ist, dem Deckel gegenüber, der über dem Zeugnis ist, wo selbst ich mit dir zusammenkommen werde. Das heißt, selbst der Schreiber im Alten Testament, in dem Fall Mose, hat hier es so dargestellt, dass dieser Räucheraltar ganz viel zu tun hat mit der Lade des Zeugnisses, dem Vorhang gegenüber. Da stellt er also den Räucheraltar hin, dem Vorhang gegenüber, der vor der Lade des Zeugnisses ist. Und er erwähnt hier die Lade des Zeugnisses, als ob der Räucheraltar einfach irgendwie zur Lade gehört. Das gehört thematisch zusammen. Und noch einmal in Kapitel 40, Vers 5, kommt das nochmal so ähnlich vor, auch da wiederum, Kapitel 40, Vers 5. Und stelle den goldenen Räucheraltar, den goldenen Altar zum Räucherwerk vor die Lade, ja, das ist die Stelle eigentlich, auf die ich aus wollte. Stelle den goldenen Altar zum Räuchern, zum Räucherwerk, vor die Lade des Zeugnisses. Merken wir es? Der Räucheraltar wird vor die Lade hingestellt. Und hänge den Vorhang der Wohnung auf. Also da steht die Lade. Jetzt stehen wir gerade vor die Lade, stehen wir den Räucheraltar hin und jetzt hängen wir den Vorhang auf. Sodass der Vorhang jetzt die beiden trennt, oder? Und weil das so eng zusammengehört, Räucheraltar und Lade des Zeugnisses, deshalb hat der Hebräerschreiber diesen Ausdruck verwendet, das Allerheiligstum hatte den Räucheraltar. Nicht war im gleichen Raum, war im gleichen Zimmer, nein, aber es hatte ihn. Das ist eine Lösung für diese schwierige Frage, jedenfalls eine sehr gute Lösung meines Erachtens. Es gab verschiedene Ausleger, die darauf aufmerksam gemacht haben. Das war Vers 4. Das Heiligste, das den goldenen Räucheraltar hatte oder Räuchergegenstand, es geht um den Altar, das ist klar. Und die Bundeslade, die rundum mit Gold bedeckt war, in der der goldene Krug war, der das Manna hatte, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Bundestafeln, das sind die Gesetzestafeln. Oben über ihr die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, über welche Dinge nun nicht zu reden ist im Einzelnen. Und im Folgenden kommt jetzt die Beschreibung dieses Dienstes des Alten Bundes, Vers 6 bis 10. Nachdem dieses so hergerichtet ist, betreten die Priester also das erste Zelt, das ist das Heiligtum mit den Leuchter- und Schaubrottisch und so weiter, und verrichten die ihnen aufgetragenen Dienste. Aber in das zweite Jahr geht einmal im Jahr, nämlich am Versöhnungstag, Tischri, glaube ich, also im siebten Monat, am Versöhnungstag, geht der Hohepriester nicht ohne Blut, das er darbringt, für sich selbst und für die Sünden des Volkes, die Unwissenheitssünden des Volkes. Da geht der hohe Priester einmal im Jahr hinein. Wir haben heute schon davon gesprochen. 3. Mose 16 wird das beschrieben. Darüber ist auch nicht jetzt im Einzelnen zu reden. Vers 8, womit der Heilige Geist dieses deutlich macht, dass der Weg ins Heiligste noch nicht offenbar gemacht ist. Also, man fragt sich, was war der Sinn und Zweck dieses Vorhangs? Dieser Vorhang, der zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten hing, mit den vier Säulen dort. Was war der Zweck dieses Vorhangs? Wir können das auch so darstellen, übrigens ein bisschen schöner und deutlicher. Hier ist die das Heiligtum aufgezeichnet. Es sind hier sieht man schön wieder zur linker Hand der Leuchter, zur rechter Hand der Schaubrottisch, ganz vorne, ganz beim Vorhang vorne der Rauchopferaltar und dahinter dann die Lade des Bundes mit den Cherubim, die den Sühnedeckel überschatten. Und man fragt sich jetzt, was war der Sinn und Zweck der Zweiteilung des Heiligtums? Was war der Sinn von diesem Vorhang da? Könntest du das ein bisschen erläutern? Was hat der Zweck, was genau war der Zweck des Vorhangs? Was soll der Vorhang machen? Was soll der Vorhang tun? Genau, auf dem Vorhang waren Cherubim und die sagen, stopp! Wir wissen nicht, wie sie ausgeschaut haben, die Cherubim. Das steht ja nicht genau in der Bibel, aber es waren Cherubim drauf. Und wir kennen ja die Cherubim. Wir wissen, wer die Cherubim sind. Die kommen ja schon in den ersten Seiten der Bibel vor. Was machen die Cherubim in Eden? Zugang ist versperrt. Die Cherubim sagen Stopp und keinen Schritt weiter. Und jeder Priester, der da hineingeht, der kriegt es mit dem Zittern zu tun, wenn er da die Cherubim sieht auf den Vorhang. Stopp, kein Schritt weiter. Und er weiß genau, das kann mir das Leben kosten, wenn ich hier jetzt hineingehe. Die Cherubim wachen über die Heiligkeit Gottes. Die Cherubim, die Wächter, sind Wächter, Wächterengel, oder? Wachende, wachthaltende Engel. Und als der Herr Jesus starb, ist der Vorhang zerrissen. Von oben nach unten. Von oben nach unten. Ja. Da schaute die Sache dann so aus. Der Jesus starb. Gibt's da, kommen die Priester ins Heiligtum und oh Schreck. Aber eben, das Heiligtum war leer zur Zeit des Herrn Jesus. Da war keine Bundeslade drinnen und da waren keine Gesetzestafeln drinnen. Das war leer. Denn die Bundeslade, die ist verschollen. Und die Gesetzestafeln auch. Seitdem Nebukadnezar kam, bevor Nebukadnezar kam, um den Tempel zu zerstören, sind aus irgendeinem Grunde, ist die Bundeslade verschwunden. Niemand weiß, wo die Bundeslade ist. Man hat ja schon viele Versuchungen und Romane geschrieben, Versuchungen gemacht, das herauszufinden, wo der ist. Und man hat Romane geschrieben und Filme sogar gedreht über die verlorene Bundeslade. Ja. Das ist natürlich ein spannendes Thema für jeden. Wo ist die Bundeslade? Ja. Es gibt auch so Theorien, dass die Priester da eine, dass sie da irgendwie da vergraben hätten, da tief unten, unterhalb des Tempels, oder wo heute die Moschee der Moslem steht, da irgendwo, dass da tief unten irgendwo die Bundeslade sein soll. Also das sind natürlich alles nur Spekulationen. Aber das war leer, das Heiligtum des Herrn war leer. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte nicht den Tempel, als der zweite Tempel gebaut wurde, der Zerubabel-Tempel. Keine Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Herrn. Die Herrlichkeit hatte den Tempel verlassen, bis dass Jesus Christus kam in seinen Tempel. Aber der irdische Tempel war leer. Bitte? Naja, sie haben brav ihren Dienst vollführt, aber das war leer. Keine Ahnung. Aber sie haben brav ihren Dienst gemacht. Bitte? Vielleicht am Boden. Auf den leeren Kiste, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bitte? Ja, aber was soll man machen, wenn sie nicht da ist, die Lade? Man kann nicht offensichtlich war ihnen das zu heilig, da darf man nicht einfach eine menschliche anfertigen. Man wollte schon die haben, die ursprünglich war. Und die war weg. Was sollen sie machen? Ich meine, die Juden haben ja heute auch ein Problem, oder? Ich habe mit Juden geredet. Ja, wie kriegt man Sündenvergebung? Ja, wie kriegt man Sündenvergebung? Da waren sie ein bisschen in Verlegenheit. Ja, eigentlich kriegt man für Sündenvergebung, wenn man ein Opfer bringt. Ja, wo bringt er denn das Opfer? Ja, wir bringen kein Opfer. Wieso bringt er kein Opfer? Man darf nur ein Opfer bringen im Tempel. Ja, wo ist denn der Tempel? Wir haben keinen Tempel. Ja, wie bekommt er denn Sündenvergebung? Ja, dann kam der Trick. Ja, wir lesen in der Synagoge die Bibel und beim Bibellesen kriegen wir Sündenvergebung. Jetzt beim Synagogengottesdienst kriegen wir Sündenvergebung. Das ist ein Trick, man hat es einfach umgangen. Wir haben keinen Tempel, jetzt machen wir es einfach so. Ja, das geht nicht. Die sind in großer Verlegenheit. Das steht so bei Matthäus. Also wir wissen es nur durch Gottes Offenbarung. Wer es gesehen hat, wissen wir nicht. Ob es vielleicht waren dienende Priester gerade im Heiligtum, gab es ja immer wieder. Die haben das vielleicht gerade gesehen. Ich weiß es nicht. Der Weg ins der Heilige Geist macht uns hier deutlich, dass der Weg ins Allerheiligste noch nicht offenbar gemacht ist. Das heißt, der Weg ist versperrt in die Gegenwart Gottes, darf man nicht treten, solange das erste Zelt da ist. Interessant, wie der Schreiber sich hier ausdrückt. Solange das erste Zelt dasteht, gibt es keine Möglichkeit, ins Allerheiligste hineinzugehen. Der Heilige Geist sagt uns hier deutlich, der Weg ist versperrt. Und jetzt kommt die Auslegung des Hebräerschreibers, die inspirierte Auslegung. Das ist ein Gleichnis für die heutige Zeit, für die vorliegende Zeit, gemäß der Gaben und Opfer dargebracht werden, die den, der den aufgetragenen Dienst tut, dem Gewissen nach nicht zur Vollendung bringen können. Also das zeigt, dass die hinzunahen, die Priester können dem, der Gottesdienst tut, nicht im Gewissen vollkommen machen. Die Priester haben kein wirklich gereinigtes Gewissen. Diese Dinge, diese Verordnungen, die Gaben und Opfer, die dargebracht werden, können dem, der hinzutritt, nicht dem Gewissen nach vollkommen machen, das Gewissen nicht ans Ziel bringen, das Gewissen nicht wirklich zur Ruhe bringen. Es war ein nicht gereinigtes, nicht zur Ruhe gebrachtes Gewissen. Wir hatten davon gestern, oder glaube ich, haben wir geredet, von diesem Gewissen schon. Ein nicht wirklich ruhiges Gewissen. Wenn einmal der Vorhang weg ist, dann ist alles ein Allerheiligstes. Dann ist der Zutritt frei. Aber jetzt ist ein Vorhang da, sagt er. Den hat man natürlich schnell wieder zugenäht, als er da gerissen ist, erneuert. Klar. Dann schaut es wieder so aus. Matthäus 27, Vers 51 war die Stelle, dass der Vorhang von oben nach unten entzwei riss. Matthäus 27, Vers 51. Vollkommen machen, bitte, das Wort vollkommen machen, heißt zum Ziel führen. Das heißt, auf das Gewissen bezogen, heißt das zur absoluten Ruhe bringen, oder? Zur vollkommenen Ruhe bringen. Ein gereinigtes Gewissen darf ruhig sein, ist zur Ruhe gebracht. Ein unvollkommenes Gewissen ist ein noch nicht zum Ziel gebrachtes Gewissen ist unruhig, ist ein unreines Gewissen. Man hat noch ein Sündenbewusstsein, man weiß um die Sünde, man ist sich bewusst um seiner Sünde. Durch das Gewissen weiß ich, dass ich noch Sünden habe und daher nicht in die Gegenwart Gottes kommen darf. Das ist der Gedanke. Der Priester weiß, ja, wir sind ein sündiges Volk und wir dürfen nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Nur einmal im Jahr, aber nur mit viel Blut und mit viel Weihrauch und schnell wieder raus. Und jetzt die eigentliche Lehre jetzt über Christus, den wahren hohen Priester. Aber Christus. Er heißt hier Christus, der Gesalbte, der zum König und Priester Gesalbte. Aber Christus, gekommen als hoher Priester der guten Dinge, die kommen sollten, ging ein dieser Christus ging ein. Vermittels des größeren und vollkommeneren Zeltes, also er hat nicht auf dem Weg eines irdischen Zeltes ist er hineingegangen, auf dem Weg eines viel besseren, größeren, vollkommeneren Zeltes ist er gegangen. Eines nicht mit Händen gemachten. Das heißt, es ist nicht von dieser Schöpfung. Auch nicht vermittels Blut von Ziegenböcken und Kälbern, aber vermittels des eigenen Blutes. Ein für alle Mal ging er ein in das Heiligste, nachdem er eine ewige Erlösung zu Wege gebracht hatte. Denn wenn das Blut von Stieren und Ziegenböcken und die Asche eines Rindes auf Verunreinigte gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott den aufgetragenen gebührenden Dienst zu tun. Also, der Christus ist hineingegangen als Messias, als Gesalbter, als der, der gekommen ist, als hoher Priester. Und er ging herein vermittels eines besseren Zeltes, eines besseren Blutes und ein für allemal. So ging er ein. Besseres Zelt, besseres Blut und ein für allemal. Er stellt das jetzt ganz gegenüber dem Eintreten des hohen Priesters des Alten Testaments, des Alten Bundes. Das stellt er jetzt gegenüber dem Eingehen dieses neuen hohen Priesters. Und dort hat er sich hingesetzt. Dort hat er sich hingesetzt. Ging in das höhere Heiligtum ein. Und die Schlussfolgerung, wenn jetzt Jesus Christus in das bessere Heiligtum hineingegangen ist, dann was ist die Schlussfolgerung? Vers 14, wie viel mehr wird sein Blut? Wie viel mehr wird sein Blut euer Gewissen reinigen? Also er brachte sich selbst Gott dar. Er war ohne Flecken. Das geschah durch den ewigen Geist. Interessant, wie er das hier sagt. Es geschah durch den ewigen Geist. Was heißt das? Seine Aufopferung geschah von Anfang an, als er durch den Heiligen Geist geboren wurde, bis zum Ende hin durch den Geist. Sein ganzes Leben war gelebt durch den Geist, durch den ewigen Heiligen Geist Gottes. Er war abhängig vom Geist Gottes. Er hat alles in Verbindung mit dem Geist Gottes getan. Er war erfüllt mit dem Geist Gottes. Mit Hilfe des Geistes Gottes war er bereit, sich aufzuopfern. Der Herr Jesus hat alles mit dem Heiligen Geist getan. Auch sein Opfern, alles hat er mit dem Heiligen Geist getan. Bis zum Kreuz, von Gott verlassen. Die Sühnung selber, da war er ganz alleine. Also Gott, der Vater war es, dem er das Opfer gebracht hat. Der ewige Sohn war es, der das Opfer gestellt hat. Der Sohn Gottes war es, der das Opfer gegeben hat. Und der Heilige Geist, der garantiert jetzt die Verbindung. Der Heilige Geist garantierte in seiner Verbindung mit dem sich Opfernden das göttliche und ewige Wesen des Opfers. Ich zitiere hier. Der Heilige Geist garantierte in seiner Verbindung mit dem sich Opfernden das göttliche und ewige Wesen des Opfers, indem er dem freiwilligen Schwachen die Kraft zur Aufopferung lieferte und anschließend zur Auferstehung brachte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das habe. Ich habe nur die Initialen von dem Zitat. Also noch einmal, der Sohn Gottes in menschlicher Gestalt, der in menschlicher Gestalt war, brachte das Opfer. Der Heilige Geist garantierte in seiner Verbindung mit dem, der sich opferte, dem Herrn Jesus, das göttliche und ewige Wesen dieses Opfers, indem er dem freiwillig Schwachen die Kraft zur Aufopferung lieferte und anschließend zur Auferstehung brachte. Also der Heilige Geist hat sozusagen ihm auch die Kraft gegeben, er hat ihn gestärkt. Das heißt, ein Engel stärkte ihn. Aber der Geist Gottes war es letztlich, der da auch am Werk war. Und der ihn zur Auferstehung brachte, da war auch der Heilige Geist am Werk. Das dürfen wir schon auch glauben. Durch den ewigen Geist hat er sich geopfert. Ja, wie viel mehr wird das unser Gewissen reinigen? Wie viel mehr wird das unser Gewissen befreien von den toten Werken? Die Asche einer jungen Kuh, das hilft nichts. Ja, da gibt es ja, die Juden sind ja heute noch sehr aus auf diese Asche der Kuh. Kennt ihr das? Da haben sie eine heilige Kuh, die rote Kuh. In 4. Mose 19 ist es, glaube ich, gewesen. Da ist die Rede von der roten Kuh. Ja. Die muss man, wie war das? Weiß es jemand? 4. Mose 19, die rote Kuh. Da gibt es einen ganz bestimmten Ritus mit der roten Kuh. Und die Asche dieser Kuh wird dann verwendet als Reinigungswasser. Oder? Ich glaube, es ist 19 oder es ist 8. 4. Mose. Bitte? 19. Da war ein ganz gewisses, ein ganz gewisser Ritus. Vers. Die Kuh musste verbrannt werden. Ja, die musste man holen. Eine reine Kuh, Vers 5, man soll die junge Kuh vor seinen Augen verbrennen, ihre Haut und ihr Fleisch und ihr Blut samt ihren Mist soll man verbrennen und der Priester soll Zedernholz und Ysop und Karmesin nehmen und es mitten in den Brand der jungen Kuh werfen und der Priester soll seine Kleider waschen und sein Fleisch mit Wasser baden und danach soll er in das Lager gehen und der Priester wird unrein sein bis an den Abend und der sie verbrennt, soll seine Kleider mit Wasser waschen und sein Fleisch im Wasser baden und er wird unrein sein bis an den Abend und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und sie außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten und sie soll für die Gemeinde der Kinder Israel aufbewahrt werden zum Wasser der Reinigung. Es ist eine Entzündigung, also ein Entzündigungswasser wird hergestellt aus dieser Asche dieser roten Kuh und mit dieser, also das heißt dann Vers 10, und der die Asche der jungen Kuh gesammelt hat, der soll seine Kleider waschen und wird unrein sein bis an den Abend. Und es soll den Kindern Israel und dem Fremdling, der in ihrer Mitte weilt, zur ewigen Satzung sein. Wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche, der wird 7 Tage unrein sein und am 3. Tag soll er sich damit entzündigen und am 7. Tag wird er rein sein. Also am 3. Tag muss er sich entzündigen mit dem Aschewasser und am 7. Tag ist er dann rein. Ganz schön kompliziert. Aber das war, und er sagt, das hilft nichts. Wenn das Blut von Stieren und Ziegen und die Asche eines Rindes auf die Verunreinigten gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut Christi euer Gewissen reinigen von den toten Werken? Ich denke, hier wollen wir verbleiben. Wir wollen hier weitermachen. Morgen können wir das noch ein bisschen anschauen.